Ja, moin moin, der Michael Kiske von Halloween hier und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerBattle.de.
Und wieder habe ich ein unfassbar breites Lächeln auf den Lippen. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe unseres Podcasts Pommesgabel. Wie ihr schon am Intro gehört habt, haben wir heute einen Gast bei uns im virtuellen Raum. Und eigentlich muss ich ja neutral bleiben. Aber dass sich hiermit ein sehr, sehr großer Wunsch meinerseits erfüllt und ich das auch einem kleinen Ritterschlag gleichsetze, bin ich unheimlich glücklich und möchte ganz herzlich Michi Kiske willkommen heißen. Hi Michi.
Moin moin.
Wie geht's dir?
Sehr gut.
Es ist das eventuell meist erwartete Album des Jahres 2021 und vor nicht allzu langer Zeit startete ja nicht nur die gemeinsame Pumpkins United Tour, sondern darüber hinaus wurde auch ein Album mit den glorreichen Sieben angekündigt. Und da war die Vorfreude kaum zu bändigen. Kurz und schmerzlos, Halloween erscheint am 16. Juni via Nuclear Blast. Und wenn ich das mal vorwegnehmen darf, ist es ein Album, wie es von Halloween nicht besser hätte kommen können und wird seiner immensen Vorfreude mehr als gerecht.
Ja, das ist sehr schön. Also wenn du selber ein Album machst, kannst du das nicht einschätzen, wie das bei den Leuten ankommt. Und das sollte man auch nicht versuchen. Das haben wir auch relativ schnell so mit uns klar gemacht, dass wir nicht versuchen, da irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, außer jetzt in Form von, dass wir uns Mühe geben natürlich. Also das sollte man immer erwarten können von der Band. Aber das klappt einfach nicht, dass man versucht, irgendeine Marschroute vorzugeben, in welche Richtung irgendein Album gehen soll. Letztendlich wird dir das jeder kreative Mensch sagen, das funktioniert so nicht. Du kannst das nicht befehlen. Du hast Ideen und hast vielleicht ist die Idee gut und dann versuchst du daraus einen Song zu machen. Und damit musst du arbeiten. Du kannst nicht Ideen forcieren in eine bestimmte Richtung. Was du nachher machen kannst, wenn du dann 20 Songs hast, kannst du vielleicht auswählen und sagen, die passen gut zusammen oder der passt jetzt gar nicht oder den finde ich nicht so gut oder so. Aber letztendlich haben wir es einfach entstehen lassen und haben halt gemacht, wie sich das für uns gut anfühlte, wie es Spaß gemacht hat. Und es ist natürlich umso schöner, wenn dann so ein positives Feedback kommt, weil das ist wirklich durch die Bank weg sehr, sehr gut. Das tut gerade in so einer Zeit, wo du so in Wartehaltung bist und nichts weiter machst, du das sehr gut ein Album rauszubringen und dann so ein Feedback, das ist schon sehr motivierend.
Aber das war ja auch wirklich durch die Bank weg herausragend. Aber ich muss ja auch sagen, dass ihr mit Skyfall wirklich einen sehr, sehr guten Appetizer schon mal als erste Single hervorgebracht habt. Ja. Zu Skyfall komme ich gleich nochmal. Ich hätte, bevor wir auch auf das Halloween-Album zu sprechen kommen, grundsätzlich noch ein paar Fragen, so als alter Halloween-Fan, zur Vergangenheit.
Ja.
1987, ich war noch überhaupt nicht geboren, ich bin 88er Baujahr, aber du bist ja damals als 18-jähriger Sänger bei Halloween eingestiegen.
Ich war sogar noch 17.
Oder noch 17 sogar.
Die erste Tour war ich 18, also als wir anfingen so an den ersten Sachen rumzukaspern, war ich sogar noch 17.
Wie wurden denn überhaupt die beiden Parteien aufeinander aufmerksam? Oder anders gefragt, hast du denn damals, als du noch kein Teil der Rasselbande warst, die Walls of Jericho bewusst wahrgenommen?
Nee. Überhaupt nicht. Ich habe meine eigene Schulband gehabt. Aha. Und irgendwann stand Markus Großkopf im Proberaum bei uns. Ja, ich bin der Markus. Und wieso eigentlich ein Sänger so wie dich? Ne? Weil unser jetziger Sänger, der kann aber nur 3 Tage singen. Und so, der will jetzt nur noch Gitarre spielen. Und so. Guck mal, das ist unsere Scheibe. Hör dir mal an. Und wenn du es geil findest, nimm dir nochmal. Das ist so ähnlich. Und ich habe mir die Walls of Jericho damals angehört und ich fand, das war überhaupt nicht meine Baustelle. Also das war, ich stand auf ganz andere Bands, das war mir zu punkig, das war mir zu thrashig. Das war nicht mein Ding, also habe ich mich nicht gemeldet.
Ja.
Und ein paar Wochen später rief mich dann der Weikart an. Ich weiß noch ganz genau, zu der Zeit habe ich noch bei meiner Mutter gelebt und saß in der Badewanne und die kamen rein, hier ist ein Typ, der heißt Michael Weikart, der will mal mit dir sprechen. Ja, und dann habe ich mit ihm telefoniert in der Badewanne und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, die Walls of Jericho, das ist so ein bisschen thrashig und so, aber wir brauchen so einen Sänger wie dich, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln und wir wollen auch noch ganz andere Sachen machen und so, komm doch mal im Proberaum, wir haben schon Sachen geschrieben für deine Stimme. Und ich so, okay. Und das war dann für mich ein Game Changer. Also als wir dann im Proberaum waren, da hatten sie dann schon, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, welche Songs, aber das waren schon so Key-Songs von den beiden Keeper-Alben. Mhm. Da waren schon so Sachen bei, wie ich glaube March of Time und Vicky hatte, glaube ich, auch schon Bits and Pieces von Keeper. Das wissen viele nicht, dass Vicky eigentlich Keeper of the Seven Keys geschrieben hat vor dem langen Halloween-Song. Okay. Nur es kam dann, also weil Vaiki so einen langen, die hatten damals so ein bisschen so einen Konkurrenzkampf am Laufen, so, was auch ganz positiv eigentlich war. Das heißt, die haben sich immer gegenseitig motiviert. Vaiki hat diesen langen Keeper of the Seven Keys geschrieben gehabt und daraufhin dann Hansen dann auch eingeschrieben gehabt, diesen Halloween-Song. Und der kam dann aber aufs erste Halloween-Album. Das wissen viele nicht, dass die eigentlich umgekehrt entstanden sind. Aber das war auf jeden Fall, für mich war dann irgendwie klar, das ist geil. Das Drollige, das fiel mir jetzt kürzlich ein, dass wir eigentlich nie gesagt haben, ja, du bist der Sänger der Band jetzt. Sondern das war einfach so stillschweigend so angenommen. Das war ganz witzig.
Ja, und insbesondere, wie gesagt, mein erster Song, den ich von euch gehört habe, war eben Halloween, der Longtrack, der es damals in einer Cut-Version eben auf den gängigen Musiksendern war. Speziell zu Beginn gab es da irgendwie was Magisches bei dem Song, wo ihr dann im Wald standet, es war dunkel, es hatte was Mystisches und ja, ab dem Zeitpunkt, ich weiß nicht.
Der Song ist gut, aber das Video fanden wir alles nicht bescheuert und die Cut-Version fanden wir schrecklich. Ja. Das ist bei Skyfall jetzt echt besser gelungen. Also der Cut ist auf jeden Fall etwas glücklicher.
Definitiv. Retrospektiv betrachtet ist ja dann 88 mit Keeper 2 auch ein sehr, sehr guter zweiter Part dann eben der Keeper-Reihe rausgekommen. Aber Kai Hansen hat danach auch die Band verlassen. Und was genau ist innerhalb der Band passiert oder wie hat sich die Band angefühlt, als Kai Hansen nach Keeper 2 die Band verließ?
Ich finde, das hat nicht mehr funktioniert. Also ich habe es zu der Zeit, als er ausgestiegen war, ich wollte natürlich, dass er bleibt und ich habe auch versucht, ihn zu belabern und so. Aber Kai hatte eine ganz schwierige Phase zu der Zeit. Also ich sehe das auch ein bisschen anders, als er das interpretieren würde. Das ist ja immer so, ne? Dass man selber empfindet das ein bisschen anders als ein Außenstehender. Meiner Ansicht nach hat Kai einfach persönliche Probleme zu der Zeit gehabt und hat sich auch ein bisschen bequatschen lassen. So. Also wenn man mal seine Argumente von damals sieht, dass er sagte, er will jetzt nicht permanent nur auf Tour gehen. Er will auch eine Beziehung haben zu seiner Freundin und dann sich mal anguckt, dass er 10-mal mehr hinterher mit Gamma Ray getourt ist, als wir jemals getourt sind zu der Zeit. Da sieht man auch, dass das kann es nicht wirklich gewesen sein.
Richtig.
Aber es war auf jeden Fall so, dass zu der Zeit ich das echt scheiße fand, dass er aussteigen wollte. Aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt so dramatisch wäre. Es fühlte sich einfach relativ unbesiegbar an. So. Wenn die ersten Jahre, das wird dir jeder erzählen, der sowas erlebt hat, wenn die Zeit einfach auf deiner Seite ist und die Dinge funktionieren, die Sachen laufen, du bist erfolgreich und alles, was du anpackst, funktioniert, du glaubst, das geht immer so weiter. Du denkst einfach, du bist unbesiegbar. Und von daher haben wir alle eigentlich nicht gedacht, dass das jetzt so ein Riesending sei. Und es war aber doch so. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als jetzt speziell irgendwelche fanatischen Hansen-Fans meinen würden. Das war jetzt gar nicht so, dass Roland jetzt nicht das gut hat ersetzen können im Sinne von, dass er Song schreibt oder ein geiler Gitarrist ist. So, das war das gar nicht. Sondern das ist die Balance, die Energie in der Band. Das ist ja immer so. Ich bringe manchmal dieses Beispiel, wenn zwei Leute sich unterhalten. Das hast du bestimmt auch schon erlebt. Du sitzt irgendwo und unterhältst dich mit jemandem und ihr habt ein Gespräch. Und ihr beide zusammen habt einen bestimmten Spirit und ihr könnt ein Gespräch auf eine bestimmte Art und Weise führen. Dann kommt jemand anders dazu, der Freund von dir oder der Freund von der anderen Freundin. Und plötzlich ist ein ganz anderer Spirit da. Und du musst das Thema wechseln. Du kannst das Thema nicht mehr, oder das Thema nimmt eine ganz andere Richtung. Oder es geht gar nicht mehr. Ja? Die Dynamik ist eine ganz andere, weil du ergibst immer zusammen mit den Menschen was. Und so ist es in der Band auch. Und in dem Moment, als Kai nicht mehr da war, finde ich, hat nichts mehr wirklich funktioniert. Es war wirklich eine einzige Quälerei. Und auch die Produktion danach. Wir hatten zwar auch da gute Songs, aber es gab viele Sachen, kamen zusammen. Wir hatten damals diese blöden Gerichtsgeschichten und einstweilige Verfügungen, und weil wir ja Strich und Faden beschissen wurden damals. Und das war negativ. Und dann haben wir uns noch von Rod Smallwood halt überreden lassen, einen anderen Produzenten zu nehmen, statt Tommy Hansen. Das war auch ein großer Fehler, weil der Tommy Hansen schon sehr richtig war für die Band. Also da kamen ganz viele Sachen zusammen. Und wir haben das Beste aus der Zeit gemacht. Die Alben waren auch ehrlich und sie repräsentieren auch letztendlich das, was in der Band los war. Aber es war einfach nicht mehr das, was vorher da war. Und deswegen war dieser Split auch eigentlich eine gute Sache. Und heute kann ich ja völlig frei von irgendwelchen Gefühlen darüber reden. Also ich sage immer, da sind manche auch ganz erstaunt drüber, dass meiner Ansicht nach Andy Deris damals die Band wirklich gerettet hat. Also wenn Andy ist eingestiegen und er hatte einfach eine neue Fokussiertheit, die Band komplett, also er nicht, aber er hat eine neue Fokussiertheit in die Band gebracht.
Es kam da eine neue Dynamik rein.
Es kam eine neue Dynamik rein. Er ist ein großartiger Songschreiber und er hat einfach Power. Und das ist einfach genau das, was die Band derzeit gebraucht hat. Und wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, würden wir heute auch nicht reden. Mhm. Weil ich glaube, dann wäre die Band einfach schon lange passé gewesen.
Ich denke auch, zumal Andy ja auch kein unbeschriebenes Blatt war mit Pink Cream 69 und meines Erachtens die Masters of the Rings und The Time of the Oath war dann mein erstes vollwertiges Halloween-Album. Das sind absolut zeitlose Klassiker in meinen
Augen. Ja, und sie haben auch was sehr richtig gemacht. Natürlich glaube ich nicht, dass das jetzt eine Kopfgeburt war. Im Instinktiv haben sie was ganz richtig gemacht. Also wenn ich habe die Sachen mir damals zwar nie angehört, ich habe alles boykottiert, weil ich einfach nur wahnsinnig enttäuscht von allem war und mit all dem nichts mehr zu tun haben wollte. Aber heute, wenn ich mir das anhöre, dann sage ich, verstehe ich, warum auch dieses Album so erfolgreich war. Weil das klang wie Halloween, aber es klang nicht wie Keeper. Sie haben quasi einen neuen Sound kreiert, der aber trotzdem glaubwürdig war. Und ein neuer Halloween-Sound sozusagen. So ein bisschen wie bei Van Halen auch. Ja. Van Halen haben auch, nachdem David Lee Roth raus war, und ich bin ja so ein Van Halen-Fan der ersten oder zweiten Stunde gewesen. Also ich hab Van Halen-Scheiben gehört, bevor Sammy Hagar da drin war. Und den ich auch großartig finde, aber die unterscheiden sich auch sehr stark, finde ich, diese Phasen. Absolut. Die David Lee Roth-Zeit zu der Sammy Hagar-Zeit. Und das ist, die haben auch genau das Richtige gemacht. Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn eine Band, ist immer blöde, wenn irgendjemand weggeht. Und es ist besonders gefährlich, wenn der Sänger weggeht, weil dadurch sich der gesamte Sound, der Sänger ist ja immer das Sprachrohr, das ist der Geschichtenerzähler. Manche sagen, er ist das Gesicht der Band, aber die haben ja auch Gesichter, die anderen Musiker. Aber ich meine immer so, dass der Sänger gibt halt schon ganz stark eine Note für eine Band. Und wenn du den austauscht, das Dümmste, was du machen kannst, ist zu versuchen, einen Klon des vorigen Sängers einzustellen, weil da wirst du eine Coverband. Absolut. Und weder haben Halloween das gemacht und Van Halen haben das auch nicht gemacht. Die haben Sammy Hagar reingeholt, der ein Killer ist, der der echte Granate ist als Typ und als Sänger und haben sich neu, haben das zugelassen, was Neues entstehen zu lassen. Und deswegen waren sie dann danach auch nochmal wieder riesig erfolgreich. Ne?
Das fand ich beispielsweise auch sehr interessant bei Judas Priest, als dann Rob Halford nicht mehr da war und dann einfach mit Tim Owens zwar einen Sänger zu engagieren, der in einer Judas Priest Coverband gesungen hat, aber trotzdem mit Demolition und Jugulator Alben rausgebracht hat, die eigentlich nichts mehr mit Priest zu tun hatten, aber trotzdem die Band irgendwie auf ein nächstes Level gehoben hat.
Ja, ich konnte damit nicht viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei Maiden mit diesem Bailey. Heißt er Bailey?
Blaze Bailey, genau.
Ich habe mir das witzigerweise mit Adrian Smith zusammen sogar angehört. Mhm. Der war in meinem Apartment damals. Ich habe mit ihm da das erste Soloalbum zusammen gemacht. Und wir haben uns das Album zusammen angehört. Und wir wussten beide nicht so richtig, was wir davon halten sollten. Das ist einfach, das große Problem bei Maiden war, dass es einfach ein Abstieg qualitativ von den Vocals war. Also nichts Persönliches gegen diesen Menschen, aber Bruce Dickinson ist ein etwas anderes Kaliber. Wenn du dann da jemanden reinholst, der das einfach auch nicht kann, diese Höhen so zu singen, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Wie Priest-Alben, das für mich, ich kann mir Priest ohne Halford nicht vorstellen, es tut mir leid.
Ich fand ja auch das Comeback-Album Angel of Retribution, das war großartig. Weil dann quasi auch wieder der verlorene Sohn zurückkam. Ich glaube, zeitgleich kam ja dann auch die Brave New World von Maiden raus, wo dann auch Dickinson wieder bei Maiden war.
Ja, lustig, ne? Dass ich das so parallel irgendwie...
Ja, Anfang der Nullerjahre, da passierte einiges. Du hast ja auch in den 90ern, aber auch jetzt beispielsweise in den Nullerjahren mit Unisonic oder auch Kooperation mit Gamma Ray, warst du auch mal ganz kurz bei einem Song dabei. Da hattest du ja mit Kai trotzdem ab und an mal den Kontakt.
Relativ früh sogar schon. Also ich war nicht sogar auf dem ersten, nee, auf dem zweiten, ne? Da bei dem zweiten Gamma Ray-Album war ich auch schon dabei.
Du warst bei Land of the Free. Genau, da warst du bei einem Song dabei, da dachte ich, Moment, das klingt aber nicht wie der Hansen, das klingt wie der Kiske.
Zwei habe ich, glaube ich. Ich habe ein bisschen was gesungen in einem Chorus und dann habe ich Time to Break Free gesungen. Nee, ich bin mit Kai, ich habe ja eigentlich auch mit Kai nie wirklich Stress gehabt. Also mich hat es natürlich genervt, als er dann ausgestiegen ist und aussteigen wollte. Das fand ich überhaupt nicht gut. Ich mochte auch die Ego-Trips nicht. Das mag ich grundsätzlich nicht. Aber ich habe nie wirklich großartig Stress mit ihm gehabt. Von daher haben wir, als er raus war, haben wir dann öfter oder ab und zu mal wieder gesehen und dann auch gequatscht und dann habe ich bei ihm und er hat ja bei meiner ersten Soloplatte auch gespielt. Naja, als ich dann das erste Mal nach vielen Jahren wieder mal live gespielt habe mit Avantasia, da war Kai bei der ersten Tour, die ich mitgemacht habe, auch dabei. Das war die zweite, glaube ich, Avantasia-Tour generell. Bei der ersten hatte ich noch keinen Bock, da war ich noch nicht so weit. Da war Kai auch dabei und da haben wir das erste Mal gequatscht, dass wir gerne wieder was zusammen machen würden. Und das lief dann aus in seinem Zukommen bei Unisonic, als er dazu kam. Aber mein Verhältnis zu Kai war eigentlich immer so, wie es jetzt auch ist. Den Krawall damals hatte ich überwiegend mit Vaiki. Und deswegen musste das auch aus dem Wie-Ich geschaffen werden vorher.
Wie waren denn deine ersten Gedanken dann, als du auf Vaiki und Markus dann auch getroffen bist?
Du meinst jetzt hinterher, jetzt heute,
genau,
heutzutage.
Genau.
Nein, das fing ja, Markus hatte ich auch vorher schon wieder getroffen gehabt und da war auch in Ordnung. Markus hatte ich schon ein paar Jahre vorher im Zug getroffen gehabt und da hast du gemerkt, das ist alles okay, das ist alles in Ordnung. Und Vaiki, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich 2013. Das war wieder eine Avantasia-Tour. Da haben wir auf dem Festival gespielt und dann haben wir auch Halloween gespielt und da bin ich in Weikert gelaufen, backstage. Und er hat natürlich genau das Richtige gemacht. Der erste Satz, den er sagt, was habe ich gemacht, dass du mir nicht verzeihen kannst? Bist du natürlich sofort komplett entwaffnet. Und dann habe ich eigentlich so in mich reingehorcht. Und das war für mich ganz wichtig. Ich habe gemerkt, ich bin gar nicht mehr wütend. Da war überhaupt gar keine Wut mehr. Das ist irgendwie alles weg. Das war einfach unbemerkt passiert über die Jahre, dass das irgendwie weg war. Und meine Antwort war dann, ach, weißt du was, ich glaube, ich habe dir schon vor Jahren vergeben. Und das war so für mich persönlich innerlich so ein Turning Point. Damit war noch lange nicht die Rede von irgendeiner Pumpkin United oder irgendwas, überhaupt nicht. Es ging noch weitere 2 Jahre ins Land. Und dann habe ich mit Unisonic in Spanien, haben wir 3 Shows gespielt gehabt, die toll waren, richtig geile Shows. Die hätten wir mal aufnehmen sollen, die waren wirklich super. Da war Unisonic auch in so einer Prime irgendwie. Wir waren gut eingespielt, haben viel live gespielt gehabt.
Da habt ihr aber schon das zweite Album rausgebracht, oder?
Ja, genau. Und also Backstage nach einer von den Shows sagte Kai, der das schon länger machen wollte, ne, der schon öfter mit diesem Gedanken kam, sagte, ach, Michi, irgendwann müssen wir einfach nochmal was mit Halloween machen. Und dann sagte ich, ach, weißt du was, Kai, ich bin offen. Und Costa war als Schlagzeuger ja bei Unisonic und Costa ist Teil des Board and Roll Managements und Costa sagte auch, der guckte nur so hoch und sagt, was glaubst du, was los ist, wenn ich das in der Office erzähle?
Ja, natürlich.
Und dann hat er das natürlich Jan erzählt, Jan, Manager von Halloween, der rief mich dann an und wollte mal abchecken, wie ernst ich das denn meinte. Naja, ich war dann tatsächlich offen und dann sollte ich dann erstmal ein bisschen länger mit Vaiki telefonieren, was ich auch gemacht habe. Wir haben dann stundenlang gequatscht, irgendwie, was auch sehr gut war. Aber das Entscheidendste war tatsächlich Andi und ich. Guck mal, die 9 Bandmitglieder kannte ich eh nicht. Verstehst du, das war völlig neutraler Boden. Und es war ja nur mit mir und Vaiki eigentlich Kickback. Und nachdem das so geklärt war, war das jetzt nur noch die Frage, ob Andi und ich, ob wir miteinander klarkommen. Und Jan hat auch ganz direkt gesagt, wenn ihr beide nicht klarkommt, brauchen wir es nicht machen. Das macht keinen Sinn. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht. Das würde auch jeder merken, wenn ihr euch nicht riechen könnt oder so. Und von daher bin ich in Flieger und bin nach der Folge geflogen. Hab mal 2 Wochen mit Andi verbracht, weil wir kannten uns nicht. Wir kannten nur vom Sehen so aus der Ferne und das war natürlich auch alles nicht so positiv aufgeladen. Immer wenn ich sein Gesicht gesehen habe, oh, das ist der Kerl, der meinen Job hat und wenn er mein Gesicht gesehen hat irgendwo, ich bin derjenige, der er musste immer leiden unter meinen Fans sozusagen, ne? Die halt das gar nicht so toll fanden, dass er da jetzt singt so ungefähr. Also war so eine negative Spannung zwischen uns beiden aufgebaut durch die Lebenssituation, die aber gar nicht wirklich von uns persönlich kommt, weil wir uns ja eigentlich gar nicht kannten. Und von daher war das sehr interessant. Und das war für mich auch echt, und das, ich sage ja, ich bin ja ein sehr spiritueller Junge. Also ich würde immer nicht sagen, die Natur macht das, sondern die Götter. Und für mich gibt es auch keinen Zufall und so. Und als ich mit dem Andi dann wirklich, wir haben fast jeden Tag miteinander verbracht, 2 Wochen lang auf Teneriffa. Er hat mich in Restaurants mitgenommen. Er kennt da ja alles und jeden. Ich habe dann auch sehr viel über ihn kennengelernt. Er ist so ein sehr, wie sagt man, wie nennt man das? Also in jedem Restaurant kannte man ihn. Sehr geselliger Mensch und wirklich mit jedem per Du und auch ein sehr angenehmer Mensch. Also ich mag ihn wirklich sehr gerne. Ich bin gern mit ihm zusammen. Und es fühlte sich an, als wenn ich ihn schon ewig kannte.
Das ist so viel wert.
Das war das Interessante. Ich habe echt das Gefühl gehabt, das ist so ein alter Bruder von mir. Und ihm ging es genauso. Und er ist auch spirituell sehr offen. Und das ist auch das, was ich mittlerweile, ich habe das schon alles wieder vergessen gehabt, weil ich ja zwar über 2 Jahrzehnte lang nicht in der Band war. Und wenn man dann wieder mit allen zusammen ist, so merkst einfach, dass das deine Karma-Familie ist. Dass das irgendwie, man hat was, das kreiert letztendlich auch den Spirit, den du nicht faken kannst. Das ist bei jeder Band so. Du kannst bei U2 kannst du genau das Gleiche sagen. Wenn du dir die Personen anguckst und dir Interviews anguckst, die mögen sich alle. Das sind echte Freunde. Noch heutzutage, Bono fährt gerne auch mal in Urlaub mit der Familie von Edge.
Ja.
Die mögen sich. Das sind echte Kumpel. Das macht eine Band aus. Dadurch ist eine Band besser zusammen als die einzelnen Leute. Und in Halloween ist das genauso. Wir zusammen sind wir einfach viel, viel stärker als jeder einzeln allein. Und ich kannte das nicht mehr. Und jetzt, wo ich wieder in dieser Band bin, das ist, erinnert mich auf eine neue Art und Weise an die alte Zeit. Auch wenn es nicht die gleiche Band ist, aber es hat einen ähnlich positiven Spirit. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil das ist eine schöne Sache. Das fühlt sich echt gut an.
Obwohl Kai ja damals ein bisschen mehr Locken hatte und der Markus, er hatte noch nicht die kompletten Arme voll tätowiert, aber ich kann mir vorstellen, es gab sehr, sehr viele Flashbacks, als du dann mit deinen alten Weggefährten einfach im Studio warst und nach 33 oder 34 Jahren einfach mal wieder gemeinsam Musik gemacht hast.
Ja, das Interessante ist, es ist so wie Fahrradfahren. Wenn du das mal gelernt hast, dann kannst du auch 20 Jahre kein Fahrrad gefahren haben. Du steigst drauf und kannst fahren. Und bei mir kamen teilweise die Texte wieder hoch. Also ich musste da gar nicht mich so sonderlich drauf konzentrieren. Die sind irgendwie drinne. Und das auch auf der Bühne, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich natürlich ein anderer Typ heute bin, das fühlte sich sehr vertraut an. Es ist wirklich fantastisch, wie das so in deinem Seelenprovinzen alles noch so drin ist. So, und das Drollige ist, das Publikum sah auch genauso aus wie früher.
Es ist eben deine Spirit-Family, deine Karma-Family. Und gemeinsam funktioniert man eben. Warum ein Team großartig ändern, wenn es doch damals so gut funktioniert hat?
Ich wollte das ja auch nicht. Kai wollte ja einfach mal rausfinden, ob er nicht vielleicht Halloween ist. Da würde das nicht zugeben, ne? Aber das ist meiner Ansicht nach war das ein Ego-Trip.
Und er wurde dann zumindest Gamma Ray.
Ja, ja, war ja auch nicht schlecht, aber er hat damit auch nicht ansatzweise so viel erreicht wie mit Halloween. Das weiß er jetzt aber auch. Ich glaube, der ist auch ganz happy in Halloween jetzt.
Diese Karma Family, oder? Es ist ja keine Reunion an sich, sondern es ist Halloween 3.0. Ich bezeichne ganz gerne so die Zeit ab Masters of the Rings mit Andy gerne als Halloween 2.0, weil es klar immer noch Halloween war, aber trotzdem eine Weiterentwicklung. Und jetzt mit zu siebt ist es eben ja quasi diese Endstufe dieser Weiterentwicklung.
Ja, es hat auf jeden Fall, es ist sehr crazy, das macht es sehr Halloween-like. Und dahinter steht natürlich, hinter diesem ganzen Ding steht natürlich spirituell eine ganz andere Überschrift, also da steht eine ganz andere Überschrift drüber. Das hat viel zu tun mit Vergebung, also mit Verzeihen und vergessen können. So mit, also das unter dem Slogan stand das eigentlich. Das war für mich persönlich auch am Anfang der Hauptbeweggrund. Am Anfang habe ich gar nicht großartig darüber nachgedacht, wie lange das läuft oder irgend sowas, sondern für mich war wichtig, ich wollte das aus meinem System raus haben. Weil ich habe jahrzehntelang gelebt mit diesem Groll, mit dieser Enttäuschung und das ist einfach auch nicht gut. Und das war so eine Gelegenheit, weil mir innerlich einfach auch so viel passiert war. Und ich auch, das ist auch wieder so eine andere Seite, da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber reden, mache ich aber jetzt nicht. Das hat mir so viel gebracht, diese Jahre. Als ich raus war, an Persönlichkeitsentwicklung, auch diese ganzen Kämpfe, auch der Krieg, den ich geführt habe, gegen die Szene, gegen das Business, also das war für mich alles total wichtig. Ich will davon nichts missen. Und wenn du das siehst, dass das eine wertvolle Schulungsphase für dich war, Entwicklungsphase für dich war, dadurch fällt nämlich auch der Groll weg. Der Groll weg, wenn du auf so jemanden wie Vicky guckst, der Hauptdrahtzieher damals eigentlich war, dass das in die Brüche kam und dass der auch ganz gezielt die Leute damals gegen mich aufgebracht hat und so in der Band und so. Ich konnte ihm nicht mehr sauer sein, weil ich einfach gesehen habe, wie wichtig das war, dass das so eine karmische Notwendigkeit war. Aber das dann im Endeffekt ganz wegzukriegen aus der Seele, indem man sich ausspricht, indem man sich das wirklich klärt und sich ehrlich vergibt und dann gemeinsame Sache wieder macht, ist wahnsinnig heilsam. Das war am Anfang eigentlich der Hauptmotivator für mich, das zu machen. Ich wollte das einfach klären. Aber jetzt hat das noch eine andere Qualität. Jetzt finde ich die Band geil. Jetzt finde ich das super, was wir als Band jetzt sind.
Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Hintergrund ist, wir haben vor knapp, zwei, drei Monaten haben wir eine Halloween-Diskografie-Folge aufgenommen, wo wir zu dritt einfach mal die Halloween-Alben gerankt haben. Und klar, die Keeper-Alben und das Walls of Jericho-Album, das war Platz 1, 2 und 3. Direkt danach kam die Dark Ride. Ich hätte jetzt gefragt, welches Album du quasi auf dem vierten Platz hättest sehen wollen. Aber wir haben dann auch mal intern diskutiert, ob Halloween eine religiös angehauchte Band ist.
Religiös nicht. Also spirituell. Für mich ist Religion das Gegenteil von Spiritualität. Religion ist was Totes. Religion entstehen eigentlich immer, wenn spirituelle Impulse absterben und Menschen anfangen, das zu dogmatischen Systemen zu machen, womit sie eigentlich den Geist und die Seele versklaven. Ich bin spirituell. Spiritualität bedeutet, dass du versuchst, in Berührung zu kommen mit der immer gegenwärtigen Geistwelt, mit der spirituellen Welt. Wenn du konkreter werden willst, mit der Engelwelt. Das ist ja eine Welt von Wesenheiten, die daran Interesse haben, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Das ist sehr schwierig heute für die Engel, weil wir solche Baumstämme in unserem Materialismus geworden sind. Eine Phase, durch die wir auch durch sollten, ist ja alles Gott gewollt. Das wissen die, also selbst die Gottlosigkeit der Menschen ist Gott gewollt, weil dadurch werden wir selbstständig. Wir sollen ja auch selbstständig werden und sowas. Aber Spiritualität, um es kurz zu machen, bedeutet, dass man wächst, dass man geistig wächst, dass man seelisch wächst, dass man unterwegs ist. Das ist ein höchst lebendiger Prozess, der voraussetzt, dass du offen bist, dass du lernwillig bist. Dogmatik, religiöse, tote Systeme, die schränken dich ja komplett ein. Da werden geistige Offenbarungen verabsolutiert. Und sie werden zu toten Systemen gemacht, denen sich die Menschen zu unterwerfen sollen. Ja? Mit solchen Lügen, die einfach nicht wahr sind. Du wirst nicht erlöst durch die Mitgliedschaft in der römisch-katholischen Kirche. Du wirst nicht erlöst dadurch, dass du ein Moslem wirst oder sowas. Das hat damit gar nichts zu tun. Dein Weg zu Gott ist deine Entwicklung. Um es kurz zu machen, wir waren schon immer eine spirituelle Band. Eine Band, wo Spiritualität und diese Fragen eine Rolle spielen. Aber nicht religiös im gebundenen Sinne. Ich würde mich zwar als Christ bezeichnen, wegen Jesus Christus, aber ich habe nichts zu tun mit der römisch-katholischen Kirche und mit dieser Interpretation des Christentums.
Mit dieser Spirit Family habt ihr für mich für zwei unfassbare Gänsehautmomente gesorgt, als ich euch jetzt bei der Pumpkins United Tour live gesehen habe. Der erste Moment war klar, als der Vorhang fiel und als dann Halloween ertönte. Und dann war mir klar, das ist kein Traum. Der zweite Gänsehautmoment, und da musste ich sehr mit den Tränen kämpfen, war die Drum-Einlage von Daniel im Hinblick auf Ingo.
Ja.
Wie nah, wenn ich dir die Frage stellen darf, wie nah ging es dir denn, als ihr über diese überaus schöne Idee gesprochen habt und in die Tat umgesetzt habt?
Witzigerweise, die Theorie vorher fand ich einfach nur schön, aber ergreifend war das wirklich oft live dann, ne? Weil ich glaube, das liegt auch an dem Publikum, weil du nimmst das ja alles auf. Also ein Live-Konzert ist ja gar nicht so sehr, was wir machen. Also wir üben im Proberaum unsere Songs und versuchen, die dann einigermaßen anständig auf der Bühne zu spielen. Ein Live-Konzert entsteht durch die Energie, die vom Publikum kommt, worauf du da wieder reagierst. Und das hat mich oft echt, da musste ich auch manchmal mit dem Kloß im Hals kämpfen, man hat einfach, glaube ich, die emotionalen Reaktion des Publikums aufgefangen. Was ist einfach gespürt, was beim Publikum abgeht, wenn das ablief. Absolut. Das hat mich dann schon oft berührt. Aber es ging nicht nur mir so. Also auch Andi hat gesagt, dass er manchmal echt Pipi in den Augen gehabt hat und so. Vorher gar nicht so. Vorher fand ich es einfach eine tolle Idee. Aber dann war das noch eine Theorie. Aber wenn es dann live passiert, da hatte das schon sehr viel Emotionales, finde ich.
Eben, dann war es natürlich auch was unheimlich Ergreifendes und Besonderes. Das war jenseits von sämtlicher Gänsehaut, das war einfach nur dicker Kloß im Hals und dann die alten Bilder von Ingo zu sehen, das war, als wenn ihr zu acht auf der Bühne stehen würdet.
Ja, es war eine tolle Idee, auch ihn da so in der Form live und dann später mit dem Drumkit auch noch reinzuholen auf die Plattenproduktion, in die Plattenproduktion, das war schon eine super Idee. Aber ich sag ja, es ist ein sehr, sehr geiler Haufen hier von Leuten. Also Jan ist auch, also kann man gar nicht hoch genug loben.
Wenn ich mal so fragen darf, wer hatte denn überhaupt die Idee zu dieser Ingo-Gedächtnis?
Ich bin mir sicher, dass das von Dani kam. Also Dani hatte die Idee mit dem Drumkit und wie gesagt, er kannte den Ingo ja auch. Also die haben durchaus auch früher mal abgehangen und so. Es ist nicht so, dass er ihn nur aus der Distanz kennt.
Was ich aber auch jetzt beispielsweise nicht nur bei der Tour, sondern auch auf dem neuen Album bewundernswert finde, dass jeder Einzelne, also jetzt nicht nur Charlie und Dennis als Produzenten, nicht nur 110% gegeben haben und nicht nur ihre ganz eigene Duftmarke verewigt haben, sondern dass auch jeder Einzelne der sieben Pumpkins seine gesamte Liebe und sein Herzblut in diese 65-minütige Spielzeit gesteckt haben. Rückblickend betrachtet, war es denn für dich das emotionalste Album, an dem du jemals aktiv mitgearbeitet hast?
Anders. Also mit Sicherheit ähnlich wie, also das Emotionalste ist eigentlich immer, es ist bestimmt das Erste, was du machst, auch weil das für dich halt alles neu ist. Also ich erinnere die Keeper-Produktion, die erste und beiden, die sitzen sehr tief so. Also damit ist es vergleichbar, aber auf eine andere Art und Weise. Also wir sind einfach alle anders. Ich bin ja jetzt keine 18, 17, 18, 19 mehr. Da ist man einfach ein anderer Mensch. Also sowieso durch die Lebenserfahrung, aber auch durch das Alter. Du bist einfach anders komponiert in deinen Wesensgliedern auch. wenn du älter bist. Und von daher ist es eh alles anders. Aber es war natürlich schon ziemlich crazy. Und ich habe so einen Moment gehabt auf Teneriffa, habe den Gesang auf Teneriffa mit Andy zusammen aufgenommen. Das lief auch extrem cool ab, weil wir einfach gut miteinander können. Aber null Konkurrenzkampf oder sowas, sondern ja. Wir haben wirklich nur immer gemeinsam an jedem Song rumgetüftelt und haben versucht rauszufinden, was am besten funktioniert. Und Dennis hatte so eine Vorskizze gemacht, was er meinte, wie man die Gesänge verteilen könnte. Mhm. Das war aber jetzt nicht in Stein gemeißelt. Und wir haben das so angegangen. Und wenn wir das Gefühl hatten, nee, das finde ich sollte, wenn ich dachte, so, das finde ich, ich fühle mich nicht so wohl bei, lass das Andi mal probieren. Oder wenn Andi irgendwas gesungen hatte, was Dennis vorgeschlagen hatte, und hatte das Gefühl, das muss mich hier aber auch noch mal probieren. Ich könnte mir vorstellen, das kommt doch ganz geil. Wir haben manche Sachen auch doppelt aufgenommen, einfach mal zu hören, wie es kommt. Andere Sachen waren von vornherein fest bestimmt. Mhm. Also so ein Song wie Angel, den wollte Sascha, dass ich den singe. Hat er geschrieben, hat schon beim Demo gesagt, singen wir den mal ein, weil den habe ich für dich geschrieben, und das hat auch jeder gleich gehört, oh ja, das funktioniert super.
Das ist auch ein ganz toller Ohrwurm.
Auf jeden Fall. Out for the Glory war letztendlich auch so, dass als ich den angefangen hatte zu singen, hat jeder sofort gesagt, yep, das funktioniert. Und der war witzigerweise gar nicht geschrieben für das Album, weil die hatte den schon bei der vorigen Produktion angeboten gehabt. Aber die haben den nicht hingekriegt gehabt. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ja. Ich schätze mal, der hat auf mich gewartet. Also das gibt manchmal so Sachen, die manche Sachen passen einfach nur auf Andy. Das könnte ich nie so singen, das wird nie so funktionieren. Und dann gibt es andere Sachen, die sind einfach voll Kiske, so ist ganz egal, das muss ich singen. Und das war bei dem Song auf jeden Fall so. Aber es war, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es war so eine Situation, der Tagesablauf war eigentlich meistens in Teneriffa so, dass ich um 12, so 12, 1 mit dem Taxi hochgefahren bin. Wir haben da einen Taxifahrer, den Luigi. Immer der gleiche.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Der auch eigentlich der persönliche Chauffeur von Weiki da ist, weil Weiki hat ja auch keinen Führerschein und ein total, total lieber Kerl. Der hat mich immer abgeholt, und dann lief das meistens so ab, dass ist ja immer schönes Wetter in Teneriffa, dass man da im Garten gesessen hat, mit Andi einen Kaffee getrunken hat, er hat seine Zigarre gepafft, und in der Regel hat Charlie noch ein bisschen editiert unten im Studio, und wir haben halt gequatscht, und irgendwann kommt er dann raus, jo, ich bin soweit, wir können anfangen. Und dann war so eine Situation, wo ich Text brauchte. Und dann sagte er, ich gehe mal kurz hoch, ich druckte den aus. Und dann ging Andi in die Office oben, so eine Treppe hoch, so eine Office, und druckte Text aus und reichte mir den dann mit so einem breiten Grinsen rüber. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du, diese Situation hier, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nie im Traum vorstellen können. Absolut. Du reißt mir einen Text rüber für Vocals, die ich für Halloween einsinge, mit dir zusammen. Nie im Leben hätte ich das. Das hat sich mir so eingefräst, als was das für eine crazy Situation eigentlich ist. Aber auch echt schön.
Absolut. Aber auch, das zeugt ja auch von blindem Vertrauen, dass ihr euch ja auch ja teilweise auch angenähert habt, dass ihr vorher vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorteil umgehen musstet, aber dann bei dem ersten Meeting oder dem ersten Treffen dann komplett aus der Welt schaffen konntet. Wenn ich euch jetzt auf der Bühne sehe oder wenn ich euch jetzt auf der Platte höre, das ist so eine pure Harmonie und Sympathie. Ja. Also man merkt auch an den ganzen Interaktionen, die ihr auf der Bühne jetzt, ich habe euch in Bochum gesehen, wo man das gemerkt hat, dass ihr euch einfach gegenseitig diese Spielbälle zugespielt habt. Und
das kannst du auch nicht faken. Das kannst du nicht faken. Nein. Ich könnte es auch nicht. Ich würde wirklich physisch krank werden, wenn ich jetzt die Band, irgendwelche Leute in der Band hassen würde. Und nur wegen dem Geld, wir verdienen natürlich auch gut Geld dabei, und das ist ja auch schön und so. Aber wenn du dich zwingst, nur aus wirtschaftlichen Gründen sowas durchzuziehen, du wirst bescheuert dabei. Also ich könnte das nicht.
Absolut.
Und deswegen ist es so schön, dass das so funktioniert. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Aber ich weiß, wie schnell sowas auch wieder vorbei sein kann. Also ich, bisher, wenn das so bleibt wie jetzt, alles super.
Insofern den Moment genießen.
Ja.
Wir haben vorhin kurz mal Skyfall angesprochen. Und meines Erachtens ist der recht gut mit Halloween vergleichbar. Jetzt zwar vielleicht nicht musikalisch, aber zumindest sind beides Longtracks, wurden fürs Radio bzw. die Single gekürzt und beinhalten das, wofür Halloween anno 1987 bzw. 2021 stehen. Siehst du das ähnlich?
Ja, also natürlich speziell die Halloween-Bagage der Vergangenheit. Ne? Also das ist natürlich ein Hansen-Song pur, wenn ich dann da drauf singe. Oder auch Hansen singt. Wenn Hansen singt, klingt schnell nach Gamma Ray. Ja. Aber wenn ich singe, klingt es natürlich nach den Halloween-Phasen, so, wo ich dabei war, die Keeper-Geschichten und so. Und deswegen, der schlägt natürlich am stärksten in diese Kerbe. Ne? Also zusammen mit Out for the Glory, finde ich. Also die beiden sind am ehesten so in diesem Fahrwasser. Und dann hast du natürlich die Andy Derris Songschreibseite, mhm. die aber auch erstaunlich gut funktioniert, so wie bei Fear of the Fallen zum Beispiel.
Großartig.
Er hat auch von vornherein so geplant. Also er hat von vornherein den Chorus so geschrieben, dass er sagte, das kann ein Sänger gar nicht singen, weil du hast keine Atempause. Die gehen ineinander über. Ein einzelner Sänger würde umfallen, weil du keine Luft holen kannst. Von daher hat er das von Anfang an so geplant, dass der eine übernimmt und dann der nächste wieder übernimmt und so. Und da war ich auch echt erstaunt. Das klingt auch irgendwie nach Old Halloween, witzigerweise. Also das ist interessant. Wenn er einen Song schreibt und plant meine Vocals da rein, das passt auch. Das ist echt ganz interessant. Und natürlich hast du auch ganz stark diese klassische Andy Derris-Handschrift. Wenn er so seine Songs schreibt und das auch singt und so, das haut auch komplett hin. Das ist auch sehr geil.
Ich musste auch beim Artwork so ein bisschen schmunzeln. Man sieht ja den Maskenmann. Die ersten Alben, die mir jetzt mit dem Maskenmann assoziiert werden, das ist natürlich Keeper 1 und The Time of the Oath. Quasi eine...
Keeper 2 auch. Das sind ja bis Hände, du hast recht.
Genau. Aber ich finde, dass gerade Keeper 1 ein perfektes Kiske-Album ist und dass das Time-Album ein perfektes Derris-Album ist. Und als dann, wie gesagt, das Artwork zu dem neuen Album jetzt herauskam, ich musste dann so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, okay, jetzt prallen diese beiden harmonischen Welten aufeinander und erschaffen etwas komplett Neues, Großartiges, haben aber trotzdem noch die Handschrift von, ich glaube, das war 96 und von 87.
Naja, also ich finde ja Keeper 2 eigentlich noch viel geiler. Keeper 1 finde ich noch ziemlich, da klinge ich noch wie ein bisschen wie ein kleiner Bubi so. Also ich finde, auf Keeper 2 singe ich einfach besser. Heute singe ich, finde ich, noch viel besser. Ich finde, dass meine Stimme viel besser ist als damals, aber das ist ja klar, wenn du Teenager bist, da bist du noch nicht ganz so ausgereift. Aber die Energie war geil. Also. Aber Keeper 2 finde ich eigentlich viel eher so mein Album, wenn du von der Zeit redest. Und von den Andy Derris-Alben, ich habe noch gar nicht mir alle jetzt so genau angehört. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar Master of the Rings besser finden würde. Ich weiß es aber nicht. Wo ist Perfect Gentleman drauf?
Das
ist
auf der Master of the Rings drauf.
Ja, das finde ich nämlich sehr geil, das Ding.
Ich muss dazu sagen, das Time of the Oath Album, nachdem ich meine Eltern so lange belabert habe, hört mal zu, Mama, Papa, ich habe Halloween, den Song habe ich jetzt gerade gefunden, ich wünsche mir von euch zum Geburtstag, wünsche ich mir ein Halloween-Album. Und dann kamen die dann eben mit Time of the Oath an. Und ja, wenn du dann dieses Pfeifen-Intro von We Burn hörst, da denkst du, was ist denn jetzt kaputt? Und dann dieser absolute Speed-Metal-Kracher und ich dachte, okay, jetzt öffnet sich eine komplett neue Tür und von daher schlägt mein Herz vielleicht ein Müh größer für das Time-Album als für das Master-Album. Aber im Grunde genommen hast du da vollkommen recht. Und gerade diese Assoziationen, die finden sich dann sowohl musikalisch als auch natürlich dann visuell auf dem neuen Album wieder. Und das ist einfach nur hervorragend.
Ja, und das entsteht auch ganz natürlich. Ich bekomme immer wieder in Interviews die Frage gestellt, ob wir das so geplant haben oder ob wir das abgesprochen haben oder so. Ich sage immer, das geht überhaupt nicht. Mhm. Weil du kannst nicht nach dem Reißbrett Musik machen, sondern wir schreiben einfach die Songschreiber Songs und dann nimmt man natürlich die man am besten findet, wo man das Gefühl hat, das ist am geilsten und arbeitet an allen Songs mehr oder weniger gemeinsam dran und dann entsteht ein Album.
Absolut. Bei welchem Song wurdest du denn als Sänger am meisten gefordert?
Tatsächlich Down in the Dumps. Weil das ist eigentlich gar nicht singbar.
Ja, aber trotzdem habt ihr das drei wunderbar hinbekommen.
Ja, aber das hörte sich am Anfang war ich wirklich überhaupt nicht happy mit dem Song und mochte den gar nicht, weil die Sachen, die Weigi wollte, die ich singe, das war nur so ein Gequieke obenrum. Das war nur so dieses ganz hohe, und ich habe gesagt, ey, das ist doch kein Gesang. Das ist einfach nur Geschrei. So. Und dann habe ich zu Andi gesagt, ey, du musst unbedingt noch ein paar Sachen überlegen. Du musst unbedingt noch ein paar Overdubs machen. Du musst Backings machen und so, weil ich finde, das haut nicht hin. So. Und das hat er dann auch gemacht. Also das hatten sie wahrscheinlich eh vor, aber das hat der Song auch echt gebraucht, diese Overdubs, die dann später kamen. Und jetzt ist es witzig, jetzt ist es relativ crazy und hat auch einen Stellenwert auf dem Album, weil es sehr anders ist, aber ich hab den am Anfang überhaupt nicht gemocht und verstanden.
Aber obwohl so viele verschiedene Songwriter an dem Album partizipiert haben, klingt das wie aus einem Guss, als wenn ihr wirklich jahrelang nichts anderes gemacht habt.
Aber ich glaube, das ist das, was du auch gesagt hast, live, was man wahrnimmt, weil wir wirklich Partner in Crime sind. Also es ist wirklich so, dass wir sind alle total froh, dass wir das machen. Wir sind alle sehr zusammengewachsen. Jeder ist eigentlich happy über das, was der Einzelne reinbringt in die Band. Jeder ist ja super unterschiedlich und jeder bringt auch was anderes rein. Das hörst du. Also es ist wirklich, ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, weil es, glaube ich, auch für Außenstehende gar nicht so einfach nachvollziehbar ist. Das macht eine Band aus. dass du gemeinsam einen Spirit erzeugst und dadurch besser bist, auch in dem, was du selber machst, und dass du auch motiviert wirst durch die anderen in dem, was du tust. Ich meine, das habe ich nicht damals alleine gelernt gehabt als Sänger, durch die Songs, die die geschrieben haben. Also so ein Song wie Keeper of the Seven Keys, da sind ja Gesangspassagen drin. Wenn ich mir einen Song ausgedacht hätte, ich hätte niemals so eine Gesangspassage geschrieben, weil die anstrengend ohne Ende sind. Ich musste den Scheiß überhaupt erstmal lernen. Und dadurch wächst du aber. Du wächst als Sänger in deinen Fähigkeiten, gerade dadurch, dass du auch Songs singst, die du nicht schreibst oder die jemand anders in der Band schreibt, und du sollst singen lernen. Und das machst du natürlich nicht, wenn du nur für dich selber schreibst.
Ihr seid ja auch ein gewisser humorvoller Schlag von Mensch, dass da auch die Prise Humor eine ganz, ganz spezielle Rolle spielt. Ich muss beispielsweise an den Wacken-Auftritt denken, wo du dich dann erstmal mit Andi so ein bisschen beraten hast. Ja, sagen wir mal, die Ansagen jetzt auf Deutsch, auf Englisch, was machen wir denn jetzt? Und dass ihr das total unverblümt gemacht habt. Ich liebe euren Humor. Und mich erinnert diese pure Harmonie, erinnert mich auch so ein bisschen an Edguy, ein eingeschweißter Haufen, der miteinander harmoniert und kommuniziert und auch offen spricht. Und genau das ist eben auch Halloween 2021, beziehungsweise eben seit der Pumpkins United Tour seit einigen Jahren eben.
Wir haben ja immer schon, das hat uns ja eigentlich damals auch schon in den 80er Jahren eigentlich von allen Bands unterschieden, dass wir so einen humoristischen Aspekt hatten, immer schon. Also diese Comedy-Seite, wir haben zwar das schon auch ernst genommen, dass die Musik gut ist, aber ich meine, alleine so eine Songs wie Rise and Fall.
Großartig.
Wer in der Metal-Band schreibt sowas? Weißt du, was ich meine? Die einzige Band, die mir noch einfällt, die einen humoristischen Anstrich hatte, das von Anthrax. Ja. Also die hatten tatsächlich in den 80er Jahren auch einen gewissen Comedy-Aspekt so drin. Aber das waren die einzigen. Ansonsten waren sie entweder alle bierernst oder haben einen auf Evil Knievel, auf böse Onkels und sowas gemacht. Und Edguy ist auch eine, und Tobi hat auch mal gesagt, als ich gesagt habe, das erinnert mich an Halloween hier, so das und das und das. Und sagt, ja, was glaubst du, woher ich das hab? Also er ist ja auch erklärter Halloween-Fan. Das ist ja schon, das ist ja schon so, dass das auch eine Band ist, die er sehr geliebt hat, so in seinen Teenage-Jahren. Aber mir fällt auch keine weitere Band eigentlich ein, die Humor zulässt, Comedy zulässt in dieser Art von Mucke.
Aber gerade das macht euch doch als Band auch so nahbar und so fannah.
Ja, ich finde das auch wichtig, weil ein Riesenproblem, was ich eigentlich schon viele Jahre immer gehabt habe mit der Metal-Szene, das ist ja gerade so diese Vernarrtheit in dieses Böse so. Und dass man auch, was ich auch sehr verantwortungslos finde, dass man dann auch jungen Leuten dieses Satanistische, dieses Unmenschliche, diese Lieblosigkeit und Brutalität irgendwie als eine Form von Stärke und Individualismus verkauft. Das ist es nicht. Und das ist im Grunde genommen eine Form von Seelentod, ja. Also ich meine jetzt nicht, dass man nicht auch Aggression ausdrücken darf. Ich meine nicht, dass man nicht auch die düsteren Seiten des Lebens oder auch die finsteren Seiten der menschlichen Existenz, die ja da sind. Jeder von uns hat auch seine Finsternis. Wir sollen ja lernen, was gut und böse ist. Deswegen hat Gott uns auch ein bisschen Dunkelheit in die Seele gepackt, ja. Aber es ist ein Unterschied, ob du mit diesen Themen dich auseinandersetzt in einer konstruktiven Art und Weise, wo du am Ende dann aber doch versuchst, auch ja, Licht am Ende des Tunnels sichtbar sein zu lassen, oder ob du diese Dinge idealisierst. Ob du das Böse als irgendwas Erstrebenswertes oder Tolles oder eine Form von Stärke verkaufst. Und das habe ich immer geliebt an Halloween, dass wir diese Message eigentlich nie hatten.
Aber werden dann durch die dunklen Momente im Leben die hellen Momente nicht noch heller?
Ja, natürlich. Das ist ja der Sinn des Bösen. Der Sinn des Bösen ist ja wirklich der, dass du das Gute dadurch schätzen und lieben lernst. Wenn du in deinem Leben von Freunden verraten wurdest, die natürlich dann keine echten Freunde sind, dann weißt du, eine echte Freundschaft zu schätzen. Wenn du gelernt hast, was Hass ist, dann weißt du, was Liebe ist. Wenn du Finsternis gelernt hast, dann weißt du, was Licht ist. Darum existiert das Böse. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn Leute der Existenz Gottes zweifeln, weil das Böse existiert. Das ist sehr oberflächlich gedacht, weil es genau wie du sagst. Das Böse ist der Dünger für das Gute. Das Böse ist da, damit wir lernen, was das Gute ist und auch nach dem Guten streben.
No more wasted years, no more wasted tears. Life's too short to cry, long enough to try.
Ja, zu der Zeit war Kai textlich echt ganz groß, finde ich. Also der war da auch inspiriert. Twilight of the Gods.
Großartig.
Er hat richtig spirituelle, idealistische Texte geschrieben und sowas. Und das war ganz interessant, weil er eigentlich gar nicht spirituell ist. Also er ist ein totaler Rock'n'Roller. Er lebt für Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also in einer besorgniserregenden Art und Weise. Also ich rechne immer jeden Tag damit, den Anruf zu bekommen, ja, Kai ist tot. Weißt du, weil der einfach so ein Schindluder mit seiner Gesundheit treibt. Aber er ist auch ein zäher Junge. Deswegen ich immer hoffe, ich habe dann immer den Keith Richards vor Augen bei den Rolling Stones. Der müsste auch schon längst tot sein oder Ozzy Osbourne und die leben auch noch, weil ich würde den schon ganz gern noch ein bisschen länger hier erhalten haben, den Hansen Pansen.
Egal, was jetzt irgendwie passiert ist oder so, aber auch, dass er jetzt nach den ganzen, wie du vorhin sagtest, persönlichen Problemen Ende der 80er dann auch mit Gamma Ray wirklich in eine super tolle, etablierte Band auch aus den Angeln gehoben hat.
Ja, ja,
und auch dran geblieben ist und dann auch mit dir gemeinsam mit Unisonic Musik gemacht hat, ne?
Ja, ja.
Und auch mit einem unfassbar tollen Sinn für Humor.
Ja, das ist das, was Kai sowieso... Kai macht eigentlich immer nur Blödsinn. Und das ist auch schön. Also mit dem kannst du super rumalbern. Der ist also jemand... Also wenn er nicht gerade einen Kater hat, ist er derjenige, der in jeder Situation sieht, was lustig ist. An jeder Situation erkennt er, wo der Witz liegt. So. Übrigens Sascha Gerstner, ne, mit dem habe ich mich... als allererstes von den neuen Leuten total verbunden gefühlt. Beim allerersten Meeting. Der Sascha Gerstner ist auch, das ist es wahrscheinlich auch, der Sascha Gerstner ist jemand, der eine ganz freie Spiritualität hat. Mhm. Der kann auch mit Religion nichts anfangen, aber er ist von Natur aus ein spiritueller Mensch, der über die auch die unsichtbaren Dinge der Welt wahrnimmt.
Du hast jetzt gerade schon mal die Tür aufgemacht. Eigentlich wollte ich das quasi so abschließend fragen, aber lass uns ein kleines Spiel spielen. Deine 6 Mitstreiter. Du hast die Chance, ja, mit einem einzigen Adjektiv quasi diejenigen zu beschreiben.
Okay.
Und das würde mich halt einfach mal interessieren, wie unterschiedlich dann dementsprechend du bei den jeweiligen Akteuren dann...
Oh, das ist gar nicht mal schwer. Das ist gar nicht mal schwer, weil die sich wirklich wahnsinnig unterscheiden. Bei Dani denke ich sofort Disziplin. Dani ist für mich, das ist schon zu viel. Das ist schon manchmal bei ihm so, dass es schon ein bisschen ungesund ist, weil er ist die Ausgeburt der Disziplin.
Ich glaube, das musst du aber auch als Drummer haben.
Ja, es ist wirklich, obwohl Ingo war eigentlich nicht so. Aber der Dani ist körperlich, der ist drahtig, der ist fit, der achtet auf seine Ernährung und dadurch ist er auch so gut. Der ist ja eine Maschine wirklich hinter dir. Das ist eine unglaubliche Power und Präzision. Also unglaublicher Schlagzeuger. Also Kai Hansen hat ja schon gesagt, Rock'n'Roll.
Genau, das ist lustig. Ich habe nämlich hier auch in meiner Auflistung mit Dani und Kai angefangen. Wer kommt jetzt?
Für mich ist Markus ist Teddybär.
Ja.
Er ist wirklich ein Teddybär. Also Markus ist ein wahnsinnig herzlicher, lieber, argloser Mensch. Der will niemandem was Böses und ist einfach für echt ein Teddybär. So. Andi ist ein absoluter Gemütsmensch. Deutsche Vita, würde ich sagen. Andi ist Deutsche Vita. Also Andi lebt für den Lebensgenuss. Der ist komplett, ohne dabei hohl zu sein. Das ist das Interessante bei ihm. Die meisten Menschen, die so Lebemänner sind, die sind auch ein Stück weit oberflächlich. Das ist er nicht. Also Andi ist sehr intelligent. Und auch sehr einfühlsam. Und er nimmt auch ganz viel wahr. Und du kannst dich mit dem auch über ganz komplexe und tiefe Dinge unterhalten. Und trotzdem ist er jemand, der nichts mehr genießt, als in Teneriffa in seiner Lieblingsbar eine Zigarre zu rauchen und aufs Meer zu blicken.
Das ist sehr erstaunlich. Ich hatte zu der God Given Right, zu dem letzten Halloween-Album, hatte ich ein Interview mit Andy, was für eine halbe Stunde angesetzt war. Und wir haben anderthalb Stunden miteinander gequatscht über Gott und die Welt. Überwiegend ging es da auch um die Südamerika-Tour, die Schere zwischen Arm und Reich und seine Sichtweise. Also das war hochinteressant und auch sehr, sehr schön, ihm einfach mal dabei zuzuhören, den Menschen Andy Derris auch besser zu verstehen.
Ja, also eigentlich passt das Deutsche wieder nicht richtig, weil das zu einseitig ist. Aber es ist echt schwierig, weil er ist wirklich beides. Also er hat viel mehr Tiefgang, als er oft auch zulässt, ne? weil er wahnsinnig gerne das Leben genießt. So. Eine Irrsinnsruhe und immer, also wenn man mit ihm zusammen ist, so, das kommt gute Ausstrahlung rüber. Also vielleicht sollte ich bei ihm Ruhe, geerdet, oder ich weiß nicht, kann man eigentlich sagen. Er ruht in sich.
Wie sieht's denn aus mit Waiki?
Waiki ist crazy. Das ist aber exzentrisch. Wenn du mit ihm sprichst, hat immer Gedanken, die kaum einer in dem Raum haben würde. Was auch meistens sehr interessant ist. Kann auch nach hinten losgehen, weil er auch ganz gut spinnen kann, wenn er in so einer Phase ist. Und der positive Aspekt dabei ist halt, dass er eben auch so außerhalb der Box denkt. Ne? Außerhalb der klassischen Denkmuster. Und dadurch ist er natürlich auch sehr originell.
Und auch mal was riskiert.
Absolut, er hat keine Angst künstlerisch. Das habe ich immer, ich war ja auch eigentlich, als ich in die Band kam, ihm am meisten zugetan. Und es hat auch meiner Ansicht nach ein bisschen dazu geführt, dass er dann irgendwann gegen mich sich gestellt hat, weil er sich ein bisschen verraten fühlte, weil ich auch Hansen dann irgendwann geil fand. Und ich habe dann auch Hansen sehr lieb gehabt. Und ich glaube, da war er auch ein bisschen eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob er das heute so sehen würde, aber ich glaube, das spielte schon eine große Rolle damals. Und ich habe ihn halt auch wirklich kennengelernt und als jemand, der mit die originellsten Ideen auch in der Band hatte. Und ich habe das auch immer sehr unterstützt. Während Ingo gerne mal und auch Hansen gerne mal Probleme hatte, irgendwas zu verstehen von dem, was Weichi angebracht hat. Mhm. Und hatte er dann auch echt oft schwierigen Stand. Sowas wie Dr. Stein. Weißt du, jetzt akzeptiert das jeder als eine geile Nummer und jeder freut sich, das live zu spielen. Aber als er den angebracht hat, glaubt man nicht, dass das so einfach war.
Und auf Gegenliebe stieß.
Ja, das ist, weil die Sachen von ihm oft sehr eigenwillig waren.
Wie würdest du denn, ich habe ihn leider niemals kennengelernt, wie würdest du denn Ingo beschreiben?
Ingo war eigentlich sehr unkompliziert. Ingo war sehr herzensgut. Das war auch jemand, der konnte gar nicht schlecht über andere denken. Also es gibt Leute, die können gar nicht schlecht genug über andere denken, das merkst du auch in dieser Pandemie. Also wenn Leute zum Beispiel überall nur Verbrecher sehen, ja, wenn sie unsere Mediziner eigentlich nur zu Massenmördern irgendwie deklassieren und sowas, das sagt auch was über solche Menschen aus. Ohne dass sie das wissen, also wer so bereitwillig seine Mitmenschen zu den schlimmsten Verbrechen fähig ansieht, die es ja geben mag. Ich sage ja nicht, dass alle Engelchen sind, aber wenn man auf so eine manische Art und Weise überall nur Verschwörer sieht, dann stimmt auch was bei einem selber nicht. Ja?
Dann wird man ja selbst irgendwann total Mischugge, wenn man wirklich ja, in jedem nur das Schlechte sieht.
Meiner Ansicht nach haben solche Leute auch ganz schön viel Finsternis in sich selber, weil du musst schon auch das in dir haben, wenn du das in andere Leute so reinprojizierst. Und Ingo konnte das gar nicht. Also Ingo hat eigentlich nie negativ über irgendjemanden großartig gedacht. Und wenn irgendjemand über jemanden gelästert hat, dann hat er immer so gelächelt und gesagt, boah, okay. Er war sehr einfach, sehr gutmütig und leider in vielerlei Hinsicht sehr schwach in seinem Willen. Ich habe ihn ja eigentlich schon kennengelernt, wo er schon sehr stark, also sehr viel gesoffen hat. Und das wurde natürlich extrem beschleunigt in dieser Phase, wo wir nicht live spielen durften, wo diese Gerichtsprozesse waren und wir 2 Jahre lang quasi, da war diese Band unter einer einstweiligen Verfügung, was natürlich schlimm war. Und in der Zeit hat er sich echt komplett runtergewirtschaftet. Ich habe ihn ja dann 2 Jahre lang echt nicht gesehen gehabt. Ich hab in den 2 Jahren mich nur mit meiner Freundin beschäftigt und habe quasi das Leben genossen, so ein bisschen versucht, auch auf andere Gedanken zu kommen. Und wir hatten dann, nachdem das vorbei war, das erste Meeting, da war ich echt erschrocken, als ich irgendwo gesehen habe. Der hatte sich in der Zeit echt nur besoffen. Und was wir nicht wussten, waren diese Koks-Geschichten. Okay. Weil das eigentlich waren wir keine Drogenband. Also Alkohol spielt schon bei Magel und bei Hansen eine große Rolle und bei Ingo auch. Bei Weiki zu der Zeit schon nicht mehr. Aber bei den dreien war das sehr intensiv. Und Ingo ist derjenige gewesen, den das einfach kaputt gemacht hat. Ich meine, er ist ja mal gerade 27 geworden.
Ja, leider Gottes.
Wir wussten das mit dem Koks nicht. Wussten wir gar nicht, dass der auch privat gekokst hat. Das kam hinterher raus. Also seine Freundin, die sich dann auch kurz vorher von ihm getrennt hat, die kannte ich auch ganz gut. Die hat das dann erzählt, dass sie das irgendwann nicht mehr ausgehalten hat, diese Koksröhrchen bei ihm zu finden. Und man hat das dann irgendwann gemerkt durch diese Schulden, die er hatte. Sein Konto war irgendwie 30.000 Euro im Minus oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte er da auch mit Koks. Und diese Kombination ist natürlich extrem tödlich.
Absolut. Was ein sehr, sehr tragisches und trauriges Ende nimmt. Von daher finde ich es so schön, dass ihr ihm ein Denkmal gesetzt habt, auch auf der Pumpkins United.
Der war bestimmt öfter dabei. Abends.
Wir haben noch einen letzten Pumpkin, über den du so gesehen vorhin schon mal ganz kurz gesprochen hast, dass du mit ihm spirituell wirklich von den Neuen her auf einer Wellenlänge warst. Aber wenn du ein Adjektiv frei hast, was wäre es denn bei Sascha?
Dann nehme ich mal die Bezeichnung, die kommt von der Frau von Andy. Der Lydia, die hat ihn ein Ritter des Lichts genannt.
Oh, das ist schön. Das ist richtig schön.
Der Sascha Gerster hat eine Irrsinns-Power. Also der hat wirklich Kraft. Der ist eine kreative Urgewalt. Wenn du den mal anguckst, der sieht sich doch nicht mal als Gitarrist an, spielt hammermäßig Gitarre, der schreibt geile Songs und ist Gitarrist bei Halloween. Aber guck dir mal an, was der noch alles macht. Der macht Videos, der kann Fotos machen, dass mancher Fotograf rot werden müsste. Ja? Der Typ hat einfach eine unglaubliche Energie, eine unglaubliche Kraft. Und eine unglaubliche Kreativität. Und dass er so ein Ritter des Lichts ist, das passt echt gut.
Ich bin, wie gesagt, immer noch sehr perplex. Ich hatte, oder wir aber beide haben auch zum zweiten Unisonic-Album haben wir uns mal in Köln getroffen, zusammen dann auch mit dem Dennis und haben sehr lange auch über Spiritualität gesprochen und über einfach, ja, das Wesen von Menschen. Und das hat mich auch schon zutiefst beeindruckt. Und wenn wir jetzt gleich auflegen, werde ich dann auch noch, oder das ist halt, wie gesagt, jetzt ein Interview mit absolutem Mehrwert für mich.
Und das ja, ist auch super. Das ist auch, glaube ich, einer so der Gründe, warum das so schön ist, so eine Interview-Session zu machen, weil viele Leute, so wie du, die da was mit verbinden, Interviews, das ist der große Vorteil, wenn du ein Dinosaurier bist in der Musikszene. Wenn du wirklich so viele Jahrzehnte das machst, ich bin zwar lange weg gewesen, ja, und habe so meine eigenen Geschichten gemacht, ich war jetzt lange nicht bei der Band, aber die Band als solche hat ja immer die Flagge aufrechterhalten und immer weitergemacht und viele, viele Alben veröffentlicht und viele Tourneen gemacht und sowas. Und du hast dann einfach ein ganz anderes Publikum. Ich meine, wir haben bei der letzten Tournee Hallen, teilweise Arenen füllen können. Das konnten wir nicht mal in den 80er Jahren. Ja? Und das ist letztendlich die Frucht von jahrzehntelanger Arbeit als Band. Und das ist eine unheimlich schöne Sache. Und wir haben wirklich viele Freunde in der Welt. Und das ist sehr schön. Das kann man als neue Band, wenn man anfängt, kennt man das so gar nicht. Das steht wirklich immer so am Ende einer längeren Karriere. Da kann das so sein.
Und was ich speziell auch an Musik und jetzt auch im Speziellen an Halloween so großartig finde, egal wie schlecht es mir momentan geht, egal was mir im Leben passiert ist oder welche negativen Einflüsse gerade auf mich wirken, ich habe mit Musik eine Kompensation, womit ich quasi diese negativen Gedanken beiseite drücken kann.
Ja, und das ist auch die Aufgabe von Musik. Und deswegen finde ich eben diese herunterziehende Musik, diese wirklich negative Musik ein Verbrechen. Diese Musik, die eigentlich die Menschen abstumpft. Die eigentlich eher eine depressive Stimmung eigentlich vermitteln. Und wenn man das gar nicht mehr merkt, ist noch bedenklicher, weil das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass du schon abgestumpft bist in gewisser Weise. Und damit meine ich nicht aggressiv. Aggressionen können ganz schön positiv sein. Aggressionen können durchaus einen freien Raum schaffen, weißt du, frische Luft schaffen. Manchmal musst du mit Aggressionen Platz schaffen oder so. Oder die auch mit Aggression Luft machen. Ich bin gar kein Feind von aggressiver Musik oder aggressiver Kunstform oder so. Im Gegenteil. Das ist manchmal besser als so manch anderes. Aber auf der anderen Seite gehört viel mehr künstlerische Kraft dazu, zum Beispiel ein ruhiges Lied zu spielen. Mhm. Etwas Ruhiges zu spielen und Menschen damit zu berühren und sie zu bewegen. Ja, das ist viel schwerer, als Alarm zu machen. Ja, dieses Metallica-Brett auf der Bühne, das ist das Einfachste von der Welt. Weil du walzt die Leute, ich meine damit jetzt nichts Negatives Metallica gegenüber, aber es ist von der Kunstform, ist es das Einfachste, die Leute platt zu walzen. Mhm. Ja, mit harten Sounds, mit Aggression, die Stimmung aufzupeitschen, das ist viel, viel einfacher als ruhige Klänge. Ja, als mit subtilen Klängen Emotionen zu rüberzubringen.
Du, Michi, leider mit Blick auf die Uhr. Ich könnte, ganz ehrlich, ich könnte noch stundenlang weiterquatschen, aber ich muss jetzt auch gleich. Ich möchte trotzdem nochmal dir die Chance geben, nochmal abschließend quasi die Worte an unsere Hörer von Pommesgabel zu richten. Gibt es noch was du bezüglich des Albums Halloween oder was du gern generell noch loswerden möchtest? Fühl dich frei.
Ja, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, dass Prüfungen, die über uns im Persönlichen oder aber auch über die Menschheit, und es werden noch mehr kommen, weil wir stehen in einer ganz großen Umbruchphase als Menschheit gerade, diese Prüfungen sind nicht dazu da, um uns zu strafen, sondern sie sollen ein Anstoß sein zum Aufwachen. Und man wird es auch, jeder, der ein bisschen wacher sein eigenes Leben anguckt, vor allem wenn er ein bisschen älter geworden ist, wird das bestätigen. Wir lernen leider Gottes das meiste aus den negativen Erfahrungen, aus den schmerzhaften Erfahrungen. Wenn wir dann natürlich rauskommen, die können dann natürlich auch kaputt machen, dann ist das in die Hose gegangen. Aber wenn du rauskommst aus diesen Talfahrten, gehst du gestärkt daraus hervor. Die Prüfungen sind tatsächlich eigentlich die Erfahrungen, wo wir am meisten daraus lernen. Und auch diese Pandemie jetzt, die Leute sollen das nicht vergessen, es ist immer Licht am Ende des Tunnels und es wird viel auch Gutes daraus entstehen. Und ich glaube wirklich, so ätzend das auch ist, und das ist ja gerade für Künstler besonders ätzend, ich glaube, wenn man sich mal anguckt, den Zustand der Welt, unsere rasende Vernichtung der Natur, unseren Turbokapitalismus, dieses gegenseitige sich ausbeuten, die ganze Wirtschaft. Du kannst ja mittlerweile kaum noch irgendwas kaufen, außer bestimmte Firmen. Apple zum Beispiel haben ja wirklich Qualität. Also wenn du ein Apple-Produkt kaufst, da ärgerst du dich eigentlich nie, weil du einfach merkst, es hat auch eine gewisse Qualität. Aber wie viel gibt es, dass in Billiglohnländern für ein paar Groschen geklöppelt wird und dann hier auf dem Markt irgendwie für, ich weiß nicht, wie viel Prozent Gewinn verkauft wird, weswegen ich ja eine große Zukunft für die kleinen Privatunternehmen wieder sehe, ne? Mhm. So kleinere Familienunternehmen, die auf Qualität setzen oder so. Kurz gesagt, wir sind in so einem Highspeed, fahren wir alles an die Wand und wir sind so gewissenlos, obwohl wir eigentlich viel besser sind, als wir leben. Die meisten Menschen wissen viel mehr schon, was richtig ist und sind eigentlich viel moralischer und auch viel gewissenhafter, als wir es leben. Und diese Geschwindigkeit, mit der das alles läuft, die macht eigentlich, dass wir nicht nachdenken, die macht eigentlich, dass wir viel schlechter leben, als wir sind. Und diese Corona-Pandemie, das ist wirklich, ich sehe das als eine richtige Notbremse, die gezogen wurde, um mal alles zu stoppen, zu verlangsamen. Und ich hoffe, dass wir Kurskorrekturen vornehmen, dass wir viele Dinge wirklich ändern.
Aber was glaubst du, wie wunderschön dieses Gefühl sein muss, wenn man nach so einer langen konzertfreien Zeit wieder vor seiner Lieblingsband steht? Dann nimmt man doch ein Konzert, ein Ereignis, ein abendfüllendes Ereignis doch viel anders wahr und viel bewusster alles. War.
Also wir sind jetzt schon als Band, der Jan Bajati, der sagte, oh, ich habe so Sehnsucht danach, mit euch wieder an irgendwelchen Fluggates zu sitzen und auf irgendwelche verpassten Flüge zu motzen. Also wir werden nämlich garantiert nicht mehr motzen. Ich meine, alleine solche Kleinigkeiten, die eine absolute Selbstverständlichkeit über Jahre gewesen sind. Das wirst du ganz anders zu schätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner irgendwann nochmal wieder ein langes Gesicht macht, weil er irgendeinen Flug verpasst hat oder irgend sowas.
Genau, insofern, mein lieber Michi, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses durch und durch tolle Interview. Eine letzte Frage habe ich schon am Anfang kurz vorgemerkt. Was ist denn dein aktueller Lieblingssong?
Im Moment ist es Honesty von Billy Joel.
Wunderschön. Ich persönlich, ich hätte gerne Warren Zevon Wanted Dead or Alive genannt, aber aufgrund unseres Gesprächs nehme ich meinen Herzenssong und das ist tatsächlich March of Time von der zweiten Keeper.
Ist klar.
Michi, in dem Sinne, vielen lieben Dank und ja, dann sehen wir uns auf Tour mit Hammerfall.
Mit Sicherheit. Also wenn nicht irgendeiner wegstirbt, aber wir haben es nicht vor. Das wird auch so schlecht in den Terminkalender gerade passen.
Insofern, ihr seid zu siebt jetzt auch so ein eingeschworenes Team, das würde auch nicht so gut aussehen.
Wir sind schon eine ganz schöne Urgewalt. Also vor allem, wenn man sich mal anguckt, dass wir das tatsächlich, also da war ich echt erstaunt, dass wir Nummer 1 in den Single-Charts in England waren. Japan hat mich jetzt nicht so gewundert, aber in England. Ich glaube, das haben Maiden die letzten 20 Jahre nicht geschafft.
Aber wie viele Leute haben denn bitte auf dieses Ereignis gewartet? Die sieben Kürbisköpfe, die kommen wieder zusammen, nicht nur auf Tour, sondern auch mit einem neuen Album. Also ich glaube, es gibt keine...
Du hast den Überblick da gar nicht. Du kannst das nicht einschätzen. Ja. Also ich bin ja ewig raus gewesen. Was habe ich für eine Vorstellung, was die Leute hören wollen oder worauf die Leute warten oder sowas, was ich meine. Du bist als Musiker sowieso in einem ganz anderen Film. Du kriegst viele Dinge gar nicht so mit. Und deswegen irrt man sich auch oft und geht auf irgendwelche komischen Bahnen, weil man eine ganz andere Wahrnehmung davon hat, als es von außen wirkt. Ne?
Und du freust dich auf die Dinge, die da kommen?
Absolut. Ich kann es kaum erwarten. Ey. Also ich hoffe wirklich, dass wir die. Ich meine, die Tour wird stattfinden. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt tatsächlich im März schon stattfindet, weil es natürlich schon sehr mutig angesetzt. Aber wollen wir mal positiv denken. Ne? Vielleicht geht es ja wirklich.
Positiv dran denken, damit man, wie gesagt, auch dann in, ja, jetzt nunmehr knapp 9 bis 10 Monaten dann eben euch auch dann mit Hammerfall dann live sieht.
Ja, je positiver wir rangehen und je mehr wir ändern, was wir wissen, dass wir es ändern müssten, desto schneller wird es auch wieder besser werden.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlussakt für dieses durch und durch tolle Gespräch. Ihr Lieben, vielen lieben Dank auch fürs Zuhören und ja, Michi und ich, wir sagen Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao. We'll be right back.